Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfostenbruch, euer Gladbach-Podcast. Es war eine lange, einen auch in unseren Augen vielleicht zu lange Pause, aber es war leider jetzt nicht anders machbar, ist aber jetzt auch nicht so dramatisch, denn jetzt schauen wir in der heutigen Folge einfach mal auf das Gesamtbild, das Borussia Mönchengladbach derzeit abgibt. Wir haben ja einen neuen Trainer, wir haben sogar mittlerweile auch einen Neuzugang. Diesen Sonntag war Trainingsauftakt. Der Spielplan ist längst draußen, erstes Pflichtspiel bereits in 5 Wochen, also wir haben ordentlich die Themen auf der Straße liegen. Ich bin Kevin hier im Pfostenbruch und natürlich nicht alleine. Boris ist am Start. Grüße dich. Hi.
Hallo Kevin. Ja, ich freue mich auch, endlich wieder dabei zu sein und bin langsam heiß wie Frittenfett für die neue Saison.
Ja, wie geht's dir, Fabian?
Ja, hi zusammen. Heiß wie Frittenfett bin ich noch gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich lasse die Vorbereitung jetzt erstmal kommen und bin gespannt, wie es in der Vorbereitung so läuft. Ich hoffe, dass ich zum Pokalspiel in Oberachern oder wahrscheinlich in Freiburg gegen Oberachern dann heiß wie Frittenfett bin.
Genau, Oberachern wird sicherlich auch nochmal ganz kurz am Ende dieser Folge eine Rolle spielen, weil das eben unser erster Pflichtspielgegner ist unter dem neuen Trainer, unter Daniel Farke, und das natürlich auch mit der entscheidende Punkt in der heutigen Folge. Da wollen wir natürlich uns auch ein bisschen die Insights holen, vor allen Dingen von diesem heutigen Trainingsauftakt, und den hat Jonas, der Kopf hinter dem schwarz-weiß-grünen Block, hautnah miterlebt. Grüß dich, Jonas, hi.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, vielleicht fangen wir direkt mal an. Wie sind denn deine Eindrücke gewesen? Vielleicht, wie war der Gesamteindruck? Es waren ja rund 2000 Borussen, glaube ich, vor Ort am Fohlenplatz und haben das Ganze mit angeschaut. Borussia hat das Ganze ja auch gestreamt, auch frei verfügbar zum Beispiel auch über den YouTube-Kanal. Und in Twitter liest man ja auch schon erste viele Einschätzungen. Aber wie sieht's bei dir aus? Wie fällt dein Gesamteindruck nach diesem Trainingsauftakt aus?
Ja, es war insgesamt ein ziemlich ordentlicher Auftakt. Man hat direkt gemerkt, dass Daniel Farke direkt in die Vollen gehen möchte. Es war direkt Intensität drin. Ich habe das bei einer ersten Trainingseinheit so noch nicht erlebt. Also bei Rose der Hütter war das nicht so. Da ging es auch primär, es war viel kürzere Einheiten, es ging auch primär ums Pressing, während es bei Farke ganz klar war, es geht um Passspiel, Spielspaß, Spielfreude. So habe ich dann schon mal so einen ersten guten Eindruck bekommen, weil ich finde es dann gut, wenn es direkt so heiß losgeht, als wenn man jetzt so einen langsamen Aufgalopp halt hat. Und was die Stimmung so drumherum war, sie war halt ordentlich für so den ersten Start, den man so hat als Verein in eine Vorbereitung.
Würdest du sagen, dass dieses normale Trainingsauftakt-Klientel an Fans da war, oder hat Daniel Farke irgendwie die Massen anderweitig herangezogen?
Es war, würde ich sagen, eher sowas wie eine Art Familienfest. Waren halt viele, ich denke mal, weil Ferien sind in NRW, viele Eltern mit ihren Kindern dabei. Es wurde auch zu wirklich jeder absurden Situation applaudiert. Also sei es nur, dass ein Ball ins Tor ging, die Spieler vorbeigelaufen sind. Kramer ist zum Beispiel ein sehr schöner Volley-Treffer gelungen. Da hat wirklich der ganze Pfohlenplatz applaudiert. Also es war halt schon in Ordnung, sage ich mal, für so ein erstes Kennenlernen mit der Mannschaft und dann vor allem dem Trainerteam.
Und würdest du sagen, Daniel Farke hat von der Steuerung, du hast ja schon so ein bisschen angedeutet, war sehr intensiv, aber hat er auch kommunikativ da irgendwie einen anderen Zugang zu Fans und zu Spielern gefunden, als das zuletzt bei Adi Hütter ja immer wieder kritisiert worden ist?
Bei ihm selbst, also bei Daniel Farke, konnte man schon stark sehen, dass er wirklich direkt in den Kontakt geht mit den Spielern, was ich bei Hütter jetzt nicht so, wenn ich vor Ort war, gesehen habe. Also er hat sich zum Beispiel, glaube ich, Player und Friedrich auch mal so rangenommen und mal denen so ein bisschen gequatscht. Natürlich weiß ich nicht worüber, weil zu weit entfernt, aber es war schon so eine Art Zeichen, hey, ich rede mit den Jungs. Es wurde auch immer wieder gescherzt und gelacht, und auch beim Abschluss, wo alle nochmal im Kreis standen, da waren auch mal so anscheinend lustige Worte dabei, dass dann alle gelächelt haben. Er kam offensichtlich gut bei den Spielern an, und bei den Fans kann ich es nicht so ganz beurteilen, weil bei der Autogrammstunde war ich jetzt nicht mehr vor Ort, aber was ich so gehört habe, ist, dass er auch sich da sehr viel Zeit für die Fans genommen hat und das auch genossen hat.
Vielleicht, Boris, an dich mal die Frage. Du warst wahrscheinlich auch heute schon, wie ich, bei Twitter ein bisschen unterwegs. Wie hast du das Ganze aufgenommen, jetzt auch genau wie ich aus der Ferne?
Ja, also jetzt nicht mit dem Detailgrad natürlich, den Jonas da jetzt gerade mitgebracht hat, das war schon mal klasse, aber grundsätzlich ja auch positiv erstmal, ne? Also es ist ein schöner, so ein richtig sonniger Sonntag auf Galopp gefühlt so, also jetzt von der Stimmung her, ne? Von den Leuten und ich glaube auch so die ganze, das war jetzt erstmal auf jeden Fall angenehm. Ich glaube auch, also gefühlt war es das, was ich auf Twitter gesehen habe, jetzt ein wenig kritisch sozusagen, auch wenig Diskussion, sondern eigentlich so nach dem Motto, man ist jetzt gespannt auf diese Saison. Die Leute freuen sich jetzt alle, dass es wieder losgeht. Und wie Jonas ja auch gesagt hat, man hat halt auf jeden Fall gehört, dass es wie ein Familienfest gewirkt haben muss. Das war das, was ich so wahrgenommen habe.
Ja, ging mir ähnlich, muss ich sagen. Also tatsächlich überhaupt keine kritischen Stimmen, dass man da irgendwas hätte kritisieren können. Ich glaube, da hat er keinen Anlass geboten oder auch keiner vom Staff, von den Spielern her, wo wir über den Staff sprechen. Vielleicht da an dich, Jonas, die Frage, wenn wir jetzt mal über Farke und seine Kommunikation mit seinen Trainerkollegen sprechen, hast du da irgendwas wahrgenommen generell? Wie wirken die beiden sehr jungen Co-Trainer von ihm auf dich?
Also ich habe sie ehrlicherweise wahrgenommen. Ich habe jetzt außer die paar Rufe, die jetzt über den Platz so gingen, jetzt nichts wirklich Auffälliges entdeckt. Also jetzt keinen wirklichen Unterschied jetzt zu, sagen wir mal, etablierten Kräften, die man so kennt. Also nichts Auffälliges.
Aber auf jeden Fall hat man ja schon den Eindruck jetzt, dass da mit Daniel Farke jemand steht, hinter dem sich wieder deutlich mehr Leute vereinen können rund um unseren Verein. Und vor allen Dingen steht da offenbar einer, der so ein bisschen mehr im 21. Jahrhundert angekommen ist. Also das waren ja auch so die Eindrücke seit seiner Antrittspressekonferenz oder auf dieser Antritts-PK, wo er ja auch irgendwie kommunikativ wirklich einen richtig grundsoliden Eindruck gemacht hat. Und jetzt ja, liest sich das wirklich ja wieder ganz gut an. Das wäre ja jetzt so bislang eher irgendwie so das erste Fazit. Oder wie siehst du es, Fabian? Du hast dich ja wahrscheinlich jetzt auch irgendwie so ein bisschen mal angelesen oder so ähnlich weit entfernt wie Boris und ich. Aber wie geht's dir jetzt?
Ja, mir geht's so ein bisschen zwiegespalten. Zum einen finde ich auch, dass Daniel Farke jetzt erstmal einen guten Eindruck macht und bin damit ganz zufrieden. Auch mit der Wahl an sich bin ich ganz zufrieden. Und das führt bei mir dazu, dass ich auch gespannt bin auf die neue Saison. Ich bin aber, und das ist so ein bisschen das, was ich vernehme, dass durchaus eine gewisse Euphorie auch entstanden ist. Und diese Euphorie, die will bei mir noch nicht ganz aufkommen tatsächlich. Das ist jetzt erstmal kein negatives Zeichen oder erstmal nichts Negatives, sondern wie gesagt, Trainer Farke ist für mich eine gute Wahl. Kann ich sehr gut mitleben, kann ich mich dahinter vereinen. Aber Euphorie, davon würde ich einfach noch nicht sprechen und bin ganz erstmal ein bisschen neutral gespannt. Ich bin eher leicht positiv gestimmt, aber nicht extrem euphorisch positiv, wie einige andere es zu sein scheinen. Das ist ihr gutes Recht, das ist auch schön, freut mich für die Leute dann. Ich bin eher so ein bisschen leicht positiv.
Also ich will vielleicht nur einmal kurz ansprechen, mein heiß wie Frittenfett war nicht bezogen auf meinen Gefühlszustand in Bezug auf Borussia, sondern eher darauf, dass endlich wieder eine neue Saison startet und ich bin einfach gespannt auf die neue Saison. Aber das, was du da sagst, Fabian, ist genau der Punkt, ne? Also ich muss man muss jetzt einmal auch wieder den Gesamtkontext bringen, ne? Also für Daniel Farke ist das jetzt ein enormer Schritt, ne? Also der steht jetzt einfach das erste Mal in so einem für seine Verhältnisse Spotlight als Trainer einer Bundesliga-Mannschaft das erste Mal. Auch bei Norwich in der UK war er natürlich in der Premier League eher in einem eher kleineren Verein, zwar Traditionsverein, aber eher kleinerer Verein. Und dementsprechend muss man schon sagen, das ist für ihn jetzt, glaube ich, schon ein enormer Schritt. Und uns allen muss halt bewusst sein, das ist halt auch ein Risiko, was damit einhergeht. Und wenn man sich mal anguckt, darüber haben wir ja auch die letzten Male ja auch ein paar Mal alle gesprochen, Wir haben jetzt ja leider einige Negativerfahrungen in Sachen Trainern gemacht. Deswegen bleibt bei mir jetzt auch erstmal so, dass so stehen, dass ich sage, ich schaue mir das jetzt alles einfach mal an und bin jetzt einfach mal sehr gespannt. Ich glaube, grundsätzlich ist seine Grundvoraussetzung auch super. Also ich fand ihn mega sympathisch von all dem, was man hört drumherum. Das ist alles in Ordnung und so. Und ich kann mir ihn einfach super gut als Trainer von Borussia Mönchengladbach vorstellen. Aber ich muss zugeben, wenn man sich mal wieder zurückversetzt, letztes Jahr haben wir uns alle gefreut, dass ein Adi Hütter übernimmt nach diesem schlimmen Marco Rose. Und wir dachten damals, da kommt ein sehr, ein Trainer, der Erfolg mitbringt, sozusagen, zu Borussia. Davor haben wir uns alle gefreut, dass nach Dieter Hecking jetzt der coole, lässige Marco Rose kommt. So dementsprechend, ich glaube, wenn man sich dieses Universum für uns Borussen-Fans jetzt einfach nochmal anguckt, heißt es einfach, wir müssen uns jetzt alle erstmal ein bisschen auch in Demut wiegen und auch richtig einschätzen, dass der Junge jetzt einfach hoffentlich die Chance hat, sich gut zu entwickeln bei Borussia mit der Mannschaft, einen guten Zugang findet und dass wir dann weiter gucken können. Ne?
Das ist ja genau das Thema, ne? Dass man irgendwie jetzt in so einer Situation ist. Also ich habe auch irgendwie nicht die Kraft und Muße aktuell zum dritten Mal jetzt einem Trainer irgendwie mein Fanherz sofort anzuvertrauen. Also da bin ich auch so ein bisschen zurückhaltender einfach. Und ich glaube aber auch, dass daraus ja dann trotzdem was entstehen kann. Also ich habe da auch schon so ein Grundvertrauen zumindest und Grundsympathie habe ich auf jeden Fall definitiv für Daniel Farke. Aber
das liegt ja daran, dass er aus deiner Ecke wiederkommt. Also diese Ostwestfalen-Connection, die muss man jetzt an der Stelle einfach nochmal erwähnen. Ne?
Die ist krass, ne? Dieter Hecking, Kreis Soest. Und jetzt aus Büren-Steinhausen, Daniel Farke. Das ist echt verrückt. Also tatsächlich habe ich Daniel Farke, ohne es zu wissen, sogar schon mal in Lippstadt an der Seitenlinie gesehen. Weil damals, als er Trainer war bei Lippstadt, war ich 1, 2, 3 Mal vor Ort, ohne es zu wissen, dass Daniel Farke mal the next big thing werden würde. Also schon eine krasse Entwicklung. Aber ja, also Grundsympathie ist auf jeden Fall vorhanden. Aber eben, ja, man schüttet jetzt noch nicht so sein Fanherz aus gegenüber ihm. Und das ist aber auch, glaube ich, eine Haltung, die jeder aktuell verstehen kann nach den letzten beiden Trainern. Jonas, wie geht's dir? Würdest du da zustimmen? Bist du auch so, ich sag mal, verhalten euphorisch, wie es Fabian ausgedrückt hat, oder geht das schon mehr?
Also ich fühle euch total, also es ist eigentlich genauso wie bei euch. Ich bin da auch eher erstmal was verhalten, auch wenn ich den Typen Daniel Farke schon irgendwie sehr mag, so auch von der Pressekonferenz und das, was man auch jetzt nach der Trainingseinheit noch in kleineren Interviews hören konnte. Er kann sich schon sehr gut ausdrücken und ich glaube, es wäre ihm jetzt auch nicht ganz gerecht, wenn wir jetzt alles quasi auf seine Schultern hiefen und jetzt zu viel erwarten. Deswegen bin ich auch in dieser Haltung, wie ihr es auch seid, vielleicht auch jetzt auch ein bisschen anderen Motiven. Ich bin auch skeptisch aufgrund der beiden letzten Trainer, das auch, aber auch, weil ich jetzt nicht erwarte, dass Daniel Farke mal eben im Alleingang den Verein umhieft und alles ist wieder super duper da. Bleiben mir noch ganz viele andere Aufgaben, vor allem noch für die Sommervorbereitung noch da. Und er hat ja selber, glaube ich, noch gesagt, im Interview kurz nach der Einheit, dass er weiß, dass der Transfermarkt schwer ist und er da sich jetzt auch nicht ja falsche Vorstellungen macht, sondern ist im schlimmsten Fall wird er sowieso dann mit dem, also ist nicht der schlimmste Fall, aber er wird dann mit diesem Kader arbeiten müssen, der trotzdem halt allen ja immer noch sehr gut ist.
Darüber müssen wir auf jeden Fall gleich noch sprechen. Stichwort Kader, Stichwort großer Umbruch oder Mini-Umbruch. Das ist sicherlich ja auch ein Thema, was die Borussia-Fans eifrig diskutieren und das werden wir gleich auch machen. Wenn wir nochmal bei Daniel Farke bleiben und es ist jetzt sicherlich nicht der richtige Zeitpunkt, nochmal irgendwie alles aufzudröseln und ich denke, das haben auch andere Podcasts schon ganz ausführlich und gut gemacht, was Daniel Farke denn bislang in seiner noch immer jungen Trainerkarriere ausgezeichnet hat. Aber wenn wir vielleicht mal so ein bisschen auf seine Antritts-PK nochmal zurückblicken, jetzt auch nicht in aller Tiefe, aber Boris, da würde mich mal deine Meinung interessieren. Also ich hatte schon das Gefühl, dass er durch seine kommunikative Art und Weise, die ja auch eine ganz andere ist als Adi Hütter, dass er da auch schon einiges an Druck von den Schultern kommunikativ gesehen von Roland Wirkus weggenommen hat. Und da bin ich auch zum Beispiel sehr erwartungsfroh, dass einfach ja auf der Ebene da jetzt jemand ist, der natürlich deutlich besser mit Medien interagieren kann, als das auch zum Beispiel ein Adi Hütter gemacht hat, der ja doch immer so ein bisschen reservierter rüberkam. Also da habe ich zumindest ein gutes Gefühl bekommen. Wie ging es dir?
Ja, also jetzt aus rein kommunikativer Sicht muss man ganz klar sagen, es ist halt so, dass uns Daniel Farke bietet halt die Möglichkeit, dass uns da gerade noch so der Arsch gerettet wird, sozusagen, ne? Weil das kommunikative Grundgerüst von Borussia ist jetzt in den letzten 6 Monaten so mit äußerst bescheiden noch harmlos auszudrücken, weil wir uns ja wirklich de facto jetzt seit Monaten selber immer tiefer in die Scheiße reingedreht haben, um es mal dezent auszudrücken. Also ein Max Eberl, der vor der Weihnachtsphase noch ein großes Interview gibt, in dem er erzählt, wie stark er kämpfen wird und bla 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 und was alles passieren wird. Dann tritt er zurück, dann wird gesagt, wir verpflichten einen Externen, dann wird Roland Wirkus geholt und alle sagen, ja, das war doch normal, war doch erwartbar. Dann wird Adi Hütter rausgenommen, doch noch kurzfristig, nachdem man ihm noch über Wochen den Rücken gestärkt hat, und dann ist er raus, was zwar alle gut finden, aber trotzdem war die Art und Weise wieder mal etwas ungewöhnlich, und dann wird schon gesagt, dass Lucien Favre der neue Trainer ist, alle gehen davon aus, und dann kommt, dann wird plötzlich gesagt, so nee, jetzt wird das doch nicht.
Zumindest kann man sehr offensiv damit kokettiert. Borussia hat jetzt nie irgendwie selbst eine Ente rausgegeben,
Wir wissen alle, dass bei Borussia man bis zur Mitgliederversammlung davon ausgegangen war, alle Geschütze waren vorbereitet dafür, dass Lucien Favre als neuer Trainer präsentiert wird. So, also wenn die einzelnen Content-Teams davon schon darauf vorbereitet sind, dann muss man sagen, ist das auch wieder mal etwas ungewöhnlich, was da wieder gelaufen ist. So, und parallel wird dann, und dann kommen wir über das ganze schöne Thema Umbruch noch zu reden. So, ne? Jetzt hat man aber zum Glück eben halt einen Trainer gefunden, der es schafft, wirklich in einer sehr, sehr klaren, einfachen, sympathischen Art und Weise über alles zu reden, über sein Engagement zu reden, über auch die Hintergründe, auch das Thema Favre, was er ganz selber aktiv angesprochen hat und auch sehr, sehr sauber eingeordnet hat. Also genau das, wo wir eigentlich ja in den letzten Monaten immer einen schlechten Job gemacht haben, nämlich die Einordnung, war von ihm bisher sehr, sehr gut. So, und sehr sympathisch, grundsolide, mit den richtigen Sätzen, so, und auch eben halt auch irgendwo, ja, wie gesagt, anfassbar, ne? Also ich glaube, bei Hütter war ja immer das größte Problem, der wirkte ja immer unnahbar, so in seiner gesamten Art, in seiner Kommunikation, in seinen Mitteln, die er auch verwendet hat, auch wie er mit allen gesprochen hat. Und da ist Daniel Farke schon mal wieder ein ganz anderer Stil. Aber er ist jetzt halt auch nicht der Typ, der wie so ein Marco Rose dann eben halt von den Jungs redet und dem Marco und dem Christoph und dem Hoffi und dem Preel, ne? Sondern der, wo man schon das Gefühl hat, der ist trotzdem eine Autoritätsperson und der auch ganz genau weiß, was er da für eine Herausforderung hat. Und ich glaube, da, wie du es schon sagst, ne, da hat er wirklich, glaube ich, uns allen wirklich sehr viel geholfen und sehr viel Freiraum jetzt erstmal wieder geschaffen, wodurch man eben halt wesentlich entspannter auf jeden Fall auf eine sehr, sehr schwierige Situation hinarbeiten kann. So, sagen wir es mal so. Also es bleibt hochkomplex, die Situation, in der Borussia Mönchengladbach als Verein, als Mannschaft und als Brand steht, so, aber eben halt der Trainer schafft es auf jeden Fall jetzt erstmal durch seine Kommunikation dem Ganzen ein bisschen Luft zu geben, zu atmen.
Ja, wenn du schon das ganz große Bild malst, Fabian, wir haben ja auch jetzt bilateral in den letzten Wochen und Tagen schon das ein ums andere Mal darüber gesprochen, über den Ist-Zustand von Borussia. Vielleicht kann man das Ganze so ein bisschen zusammenfassen, Fragezeichen, mit der Verein ist immer noch nicht smart, aber jetzt zumindest wieder der Trainer?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man auch das, was Boris gerade gesagt hatte, zusammenfasst, Daniel Farke ist der neue Sympathieträger bei Borussia. Das ist ganz klar der Fall. Er ist derjenige, mit dem sich auch Fans und das ganze Umfeld am Ende identifizieren kann und auch wahrscheinlich soll. Für die gesamte Kommunikation nach außen ist er jetzt der neue Leuchtturm, den wir haben. Und er muss ja viele Aufgaben übernehmen, die vorher auch, naja, vor allem natürlich auch auf den Schultern von Max Eberl lagen. Früher war es Max Eberl, der große Sympathieträger, der große Kommunikator. Und diese Rolle hat jetzt ein bisschen dann Daniel Farke, weil Roland Wirkus es einfach in der Form nicht ausfüllen kann. Roland Wirkus muss sich dann jetzt erstmal auf seinen Job konzentrieren. Er kann sich jetzt ein bisschen hinter Daniel Farke auch, ich sag mal, verstecken, muss jetzt nicht mehr zwingend immer in der ersten Reihe stehen und hat natürlich jetzt mit dem Trainer auch eine Chance, Spieler von Borussia Mönchengladbach zu überzeugen. Ohne dass er die große überzeugende Rede halten muss, sondern er kann auch im Zweifel mal auf den Trainer verweisen und sagen, ey, wir haben einen super Trainer, unterhalte dich doch gerne mal mit dem und da so ein bisschen die Überzeugungsarbeit auch dann abgeben. Deshalb aus meiner Sicht die Verpflichtung von Daniel Farke bislang mit Abstand das Beste, was Roland Wirkus in den 6 Monaten Borussia Mönchengladbach bislang geleistet hat.
Ich weiß, es ist jetzt natürlich super früh in der Saison und auch in der Saisonvorbereitung, aber vielleicht, Jonas, an dich mal die Frage. Man liest so ein bisschen auch nach dem Motto, ja, dass Spieler wie Thuram, Neuhaus, deutlich forscher jetzt beim Training zu sehen waren, als das zuletzt unter Hütter der Fall war. Wenn wir jetzt auch gleich über das Thema Mini-Umbruch oder großer Umbruch sprechen werden, wie war so dein Eindruck bezüglich der doch eher arrivierteren Kräfte, die dann aber immer wieder in Kontakt gebracht werden mit anderen Vereinen?
Ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, der Spielspaß, der auch mit Daniel Farke zurückkommt, weil Ballbesitz, mit dem Ball umgehen, zirkulieren, schneller Kontakt, das hat man alles in diesen einzelnen Trainingsspielen gesehen. Es wird offensichtlich so von dem Trainer gewünscht. Also man hat schon viele schöne, schnelle Passstaffetten gesehen, wovon beispielsweise zumindest in diesem Trainingsspiel ein Kissera total profitiert hat. Und angesprochen jetzt auf so Spieler wie Thuram und Neuhaus, ich glaube, oder auch Player, ich glaube, denen kommt das total entgegen. Vielleicht ist das so etwas, wo sie vielleicht nochmal überlegen, verlängere ich vielleicht doch noch oder vielleicht auch nicht. Ist aber schwer zu beantworten aus Eindrücken aus einer Trainingseinheit. Da kann ich natürlich nicht in die Köpfe der Spieler gucken. Tendenziell würde ich aber sagen, dass das schon eher positiv als negativ ist, so einen Trainer zu haben.
Ja, logisch, dass das noch viel zu früh ist, dann natürlich, um da finale Erkenntnisse treffen zu können. Aber wie wir alle wissen natürlich, dass der Trainertypus Rose deutlich besser auf so manchen Spieler im Borussia-Kader passend war, als es dann Adi Hütter gewesen ist. Von daher, dann nähert man sich ja mit Farke vielleicht eher so einem gesunden Mittelweg aus den beiden Vorgängertrainern wieder an. Und das kann natürlich dann wirklich bewirken, dass da ja Spieler wie Thuram, Spieler wie Neuhaus, Benzebaini wieder zur Höchstleistung kommen. Da wären wir eigentlich auch schon bei dem Thema aktuell, ne? Also Boris, das Thema Umbruch ist natürlich gerade sowas von heiß und das wird auch sehr, sehr scharfzüngig teilweise diskutiert in Twitter. Wie blickst du auf die Ist-Situation, nachdem jetzt Roland Wirkus in diesem sehr lesenswerten RP-Plus-Interview den großen Umbruch auf jeden Fall abgeblasen hat, Stand jetzt?
Ja, es bleibt halt, also wie gesagt, ich hatte es ja eben schon mal gesagt, kommunikativ fatal so in der Situation, weil irgendwie gefühlt einfach dieser Schlingerkurs, der ich bin ja etwas geschockt gerade aufgrund der Borussia-Timeline, die ich da bekomme. Weil da ja einfach, man merkt halt einfach, dass, ich muss abbrechen, weil die Kleine...
Alles gut.
Hört ihr das? Ja, ne?
Ja, alles gut. Ja. Kein Problem. Also wir sind gerade auf 5 Teilnehmer hochgegangen in unserem Call. Deswegen übernehmen wir mal wieder. Also Boris, du hast ja jetzt schon ein bisschen das Thema schlechthin angerissen, dass wir so ein bisschen den Eindruck haben, dass ja fast in Anführungsstrichen ja eine riesige Euphorie ausgebrochen wird und jetzt irgendwie das Wirken von Roland Wirkus, die Kommunikation des Vereins irgendwie sehr, sehr schön geredet wird, zumindest sehr, sehr gut ankommt. Also vielleicht, Fabian, hast du auch den Eindruck, ähnlich wie ich, würdest du ihn teilen, dass dieser Spin, der offenbar jetzt gesetzt wurde, dass der ja durchaus bei einigen Fans verfängt, bei uns jetzt aber ehrlicherweise nicht so?
Ja, genau. Und darüber haben wir beide auch bilateral ja schon mal kurz gesprochen. Es gibt da den einen oder anderen, der so ein bisschen ja die ja, man bekommt fast den Eindruck, Borussia alles verzeiht. So ein bisschen, ja, in einer Art und Weise auch, ja, sich das, die Welt so macht, wie sie gerade passt. Borussia kommuniziert offensichtlich auf eine Art und Weise, die sehr, sehr merkwürdig ist. Schlingerkurs, ja, genau, so kann man es mit Sicherheit bezeichnen. Es ist sehr kurios, dass es erst heißt, es wird den Umbruch geben, der Umbruch wird unvermeidbar sein. Der Umbruch wird aber auch so ausfallen, dass wir Spieler nicht gleichwertig ersetzen können. Und 4 Monate später heißt es, ja, ein Umbruch wird es wahrscheinlich nicht geben. Das ist erstmal komisch. Das sieht für mich erstmal komisch aus. Dieses Hin und Her ist auch einfach am Ende nicht souverän. Und das führt für mich dazu, dass ich denke, oder dass ich nicht den besten Eindruck habe von dem, wie bei Borussia Mönchengladbach gerade gehandelt wird. Unabhängig von der wirklich rein sportlichen Situation, sondern wirklich auf der Führungsebene, wo ich sagen muss, das wirkt auf mich nicht souverän, das wirkt auf mich nicht so 100% professionell, wie ich es mir von Borussia Mönchengladbach wünschen würde.
Und wie man es ja auch in den letzten ja fast 10 Jahren gewohnt war. Ich denke, das spielt auch immer eine große Rolle. Wahrscheinlich können wir uns im Bundesliga-Umfeld immer noch ja gar nicht mal so sehr beschweren, ne, wenn wir da die Turbulenzen in anderen Vereinen mitbekommen von außen. Aber man war es eben sehr, sehr straight, sehr, sehr kommunikativ klar auch in den letzten Jahren gewohnt. Und das hat sich jetzt so ein bisschen gedreht. Also da muss ich wahrscheinlich noch einiges justieren. Aber Jonas, du hast es ja auch schon mal in dem einen oder anderen Beitrag auch schon mal angerissen, was ja im Moment irgendwie so ein bisschen die Fragen aufwirft, die zentralen. Und das ist ja genau das, was Fabian anspricht, dieser kommunikative Schlingerkurs, der ist ja schon insofern frappierend, als dass man ja schon als Borussia-Fan der Meinung war, ja, also es wird definitiv einiges passieren auf dem Transfermarkt. Das allerdings scheint Stand jetzt überhaupt nicht der Fall zu sein.
Ja, also im Endeffekt stehen wir vor derselben Situation wie in den vergangenen beiden Sommern auch schon. Nur, dass es irgendwie davor diesen Schlingerkurs dahin gegeben hat. Ich weiß auch nicht ganz genau, also ich stehe jetzt auch vor dieser Sommervorbereitung, die hat ja jetzt begonnen hat, und weiß auch nicht ganz genau, was auf uns jetzt zukommt. Es kann sein, also es ist ja heiß, gerade gehandelt, der Ko Itakura heißt der, glaube ich. Da scheint sich ja was anzubahnen. Aber ansonsten scheint es ja so sein, dass wir sehr abhängig davon sind, was die Spieler sagen. Dass der Verein von sich aus gar nicht in der Lage ist oder auch schon gar nicht in der Lage war, zu sagen, wir machen einen Umbruch oder wir machen keinen Umbruch, weil alles, wie gesagt, von diesen Spielern halt abhängt. Also von Player, von Thuram, von Embolo, von Sommer, von Hofmann, die alle noch entscheiden werden, ob sie überhaupt sich hier bei Borussia sehen. Und wenn, im schlimmsten Fall sagen alle nein, und dann steht für mich ein Umbruch bevor, weil für mich, also meiner Definition nach, ist ein Umbruch dann da, wenn 4, 5 Spieler in einem Sommer gehen. Das hatten wir, glaube ich, schon lange nicht mehr, vor allem wichtige Spieler, ja, oder sie bleiben halt, ne, und dann geht es halt so weiter wie gehabt, also wie in den vergangenen beiden Sommern. Insofern ist es sehr spannend, nur dann stellt man sich, ist halt die Frage, wieso hat man vorher diese ganze Kommunikation gefahren? Und das verstehe ich nicht so ganz, auch wenn man damit argumentiert, dass ja der Trainer gewechselt wurde. Aber so wie man die ganzen Äußerungen ja auch mal, wenn man sich alle mal durchliest, hat das alles ja nicht unbedingt mit dem Trainer zu tun. Also auch mit der Qualität ersetzen, hatte Fabian schon gesagt. Es geht nicht darum, also zu Beginn wurde gesagt, Qualität kann nicht gleichwertig ersetzt werden. Jetzt heißt es, wir wollen diese Qualität möglichst gleichwertig ersetzen. Das finde ich jetzt auch positiv, aber trotzdem hat sich ja auch da irgendetwas verändert. Und das alles macht irgendwie einen so, ich weiß nicht, ob ihr das Wort kommt, aber ich sage immer, das macht mich kirre, ich ist verrückt. Worauf läuft das Ganze jetzt hinaus? Was passiert jetzt? Und ich denke, es wird sehr viel Geduld gefragt sein, einfach in diesem Sommer.
vielleicht nochmal von meiner Seite. Also das Thema ist halt irgendwie so, wenn ich mir diesen Verein gerade angucke, wir haben was hat uns ausgemacht im Gegensatz zur Konkurrenz? Wir hatten immer eine klare Strategie, wir hatten irgendwie einen langen Plan, einen Plan, der über viele Jahre ging, den wir sehr stoisch verfolgt haben. Wir hatten ein ganz klares Geschäftsmodell im Kader auch drin. Also unser Kader war auf ein Geschäftsmodell ausgelegt. Junge Spieler ranholen, ein paar etablierte Spieler haben, diese etablierten Spieler dann halt über diese typischen Max-Eberl-Transfers, so Kruse, Stindl, wer war das noch? Da gab es noch so ein, zwei Leute.
Ja, die auch Traoré, Strobel.
Genau, das waren immer so Leute, die wir für wenig Geld oder teilweise ablösefrei bekommen haben oder für eine ganz geringe Ablösesumme, weil sie festgeschrieben war, wie auch immer. So, diese so Kernspieler und dazu eben halt diese jungen Talente, die man hochgezogen hat und dann für einen sehr guten Preis verkauft hat. So, das war eine ganz klare Strategie, die haben wir immer gefahren. Die hat dafür gesorgt, dass wir auf der einen Seite attraktiv waren für diese jungen Spieler und auf der anderen Seite aber auch sehr erfolgreichen, guten Fußball gespielt haben. So, das war ein System. So, und dieses System ist halt in den letzten 2 Jahren komplett, also in dem Moment, wo wir richtig aufs Gas gedrückt haben, ist genau mit der Corona-Krise eben halt und dieser Veränderung im Transfermarkt eben halt der Worst Case entstanden und dieses System ist uns um die Ohren geflogen. So, fein. Aber man muss ganz klar sagen, dieser Kader ist immer noch auf dieses System ausgerichtet gewesen. So, umso mehr ist es eben halt jetzt fatal, dass uns jetzt das erste Mal eben halt mit Ginter und mit Zakaria 2 Spieler für fast kein Geld verlassen haben. So, die genau in diesem System normalerweise uns nochmal entweder sehr viel Geld gebracht hätten oder sie wären dauerhaft bei uns geblieben, wären bei uns in Rente gegangen. Raphael, Traoré und so weiter. Passender oder jetzt vielleicht so ein Stindl-mäßiger. So, ne? Und auf der einen Seite das, so, und jetzt stehen wir vor einer Situation, wo sehr, sehr klar ist, dass im nächsten Jahr, also nach Ende dieser Saison, dieser neuen Saison, ein Riesenteil dieser Gruppe, die jetzt in ihrem besten Fußballeralter sind, unter Umständen auch wieder ablösefrei zur Verfügung stehen werden. Und in einem Transferumfeld, wo wir ganz klar sehen, dass Vereine damit kalkulieren, das heißt, die Berater, der Spieler wissen das. Das haben wir bei Ginter gesehen, ganz klar. Das haben wir auch bei Zakaria gesehen. Das wissen wir auch, dass es bei einem Thuram im Endeffekt ähnlich ist. So, das heißt, wir haben hier eine Situation, die uns richtig gefährlich werden kann. So, ne? Und dann, da war dann die Kommunikation auch da wieder zur Zeit, als Eberl wegging, eben halt auch aus meiner Sicht vollkommen legitim zu sagen, wir stehen hier vor einem Umbruch, weil wir müssen dann im Sommer erzwingen, dass viele Leute uns verlassen. So, idealerweise die in der Rückrunde noch einen guten Lauf haben und sich dementsprechend auch auf dem Transfermarkt anbieten können. So, aber das muss eine klare Strategie sein. So, jetzt stehen wir plötzlich aber wieder davor, dass wir jetzt vor einer Situation, also jetzt muss man sich mal diese letzten Tage angucken. Und das Schlimme ist halt, wie gesagt, die Wahrnehmung, die da anscheinend bei uns teilweise in der Timeline eben halt herrscht, als wenn das alles total in Ordnung wäre, total normal wäre. Jetzt stehen wir vor einer Situation, dass jetzt plötzlich so getan wird, als wenn der Kader so vollkommen in Ordnung wäre. Wir sind ja eigentlich ganz froh, weil plötzlich passt dieser Kader total toll auf einen neuen Trainer, der noch kein einziges Spiel mit dieser Mannschaft gespielt hat. So, wir beruhigen jetzt alles. Wir holen jetzt wieder ein dänisches Talent von einem Verein, von dem wir bisher immer nur Top-Talente geholt haben, die wir dann für sehr viel Geld wieder verkauft haben, wie wir alle wissen. Also da können wir ja genügend Beispiele nennen. So, das ist aber auch vielleicht unfair dem Kollegen gegenüber, aber trotzdem muss man ganz klar sagen, das ist
auf jeden Fall eine Wette. So ein Transfer ist eine Wette, das kann in die Hose gehen.
Das ist ein Spieler, da können wir uns alle nicht beschweren, wenn er das erste Jahr in der U23 mitspielen muss. So, das ist und muss uns einfach bewusst sein. So, das ist auch, wäre auch legitim. Aber man merkt ja gerade, finde ich, schon auf dem Transfermarkt, wie stark unsere Brand sich gerade verändert hat, weil wenn man sich anguckt, wie andere Vereine gerade junge Talente zu sich holen und auch andere etablierte Spieler zu sich holen, die sich bewegen, die sich stark weiterentwickeln, die in ihrem Kader gerade eine entsprechende Bewegung haben, da sind wir halt bisher nirgendwo vertreten. Wir haben einen Kader, wo wir ganz klar sagen, wir alle sagen wirklich jetzt seit Monaten, dass man merkt, es liegt nicht nur am Trainer, es liegt auch an diesem Kader. Dieser Kader hat nicht die richtigen Druckmomente, um sich zu etablieren, um mal dauerhaft guten Fußball zu spielen. Das ist saisonal immer ganz schön, aber eben halt dauerhaft hat es bisher noch keiner dieser Trainer geschafft, diese Gruppe zu motivieren. So, Und da, sorry, da muss der Verein jetzt sehr, sehr hart dran arbeiten. Da müssen jetzt Rückbund. Und sich nur darauf zu verlassen, dass wir jetzt mit Glück anscheinend diesen einen Top-Trainer haben, mit dem man einmal telefoniert und danach denkt man sich, das ist das Schönste der Welt gewesen, dass man mit diesem Trainer jetzt plötzlich, der all diese Probleme noch irgendwie rumgerissen bekommt, sich darauf zu verlassen, ist aus meiner Sicht eben halt wieder sehr, sehr kurzfristig geplant und gedacht als Verein und eben halt widerspricht eigentlich dem, was eigentlich jetzt notwendig wäre. Weil eigentlich müsste Daniel Farke ganz klar wissen, mich verlassen wahrscheinlich jetzt auch noch 2, 3 Top-Leute in diesem Sommer und vielleicht kriege ich als Äquivalent dazu eben halt noch 3 weitere Oscar Fraulos, was in Ordnung ist aus unserer Sicht. Was auch das ist, was wir auch, womit wir eigentlich auch am Ende insgeheim ja rechnen. Aber jetzt wird wieder ein komplett, also jetzt habe ich das Gefühl, laufen wir wieder relativ blind in eine Saison rein, unter Umständen noch ins Ende von einem Transferfenster, wo wir nicht entsprechend die richtigen Schlüsse ziehen. Und dann können wir in so einer nächsten Saison, wo ich das Gefühl habe, die anderen Vereine machen gerade relativ gut ihre Hausaufgaben, kann es sein, dass wir mit diesem Kader, der halt bisher noch nie gezeigt hat, dass er auf Dauer performt, eben halt schon ins Straucheln geraten.
Es könnte aber eben trotzdem auch so laufen. Ich glaube, das Szenario halte ich gar nicht mal für völlig unrealistisch, dass wirklich der Trainertyp Daniel Farke wirklich so gut darauf passt, dass er Spieler wieder anzündet, sodass wir wirklich eine gute Saison spielen. Also das Szenario, wir landen am Ende auf Platz 6 oder 7 oder so, qualifizieren uns für Europa, dann allerdings verlassen uns etliche Spieler, Topspieler, weit unter Marktwert, nämlich für nichts, für null. Dieses Szenario halte ich gegenwärtig, stand jetzt auch mit den Aussagen von Roland Wirkus, für nicht komplett unrealistisch. Und das ist das, was mir Sorgen bereitet. Im Prinzip, wir können noch so eine gute Saison spielen. Und ich habe Respekt vor jedem, der da super entspannt ist und immer nur in der jeweiligen Woche in der Tabelle denkt, wie sie aktuell ist. Aber wenn man das große Bild malt, dann ist irgendwie mein Optimismus für die nächste Saison, der ist größer geworden. Mein Pessimismus für Borussia ab 2023, 24, 25, der ist allerdings kein bisschen kleiner geworden. Also das ist so aktuell die Gemengelage, in der sich Borussia aus meiner Sicht befindet. Fabian, wie siehst du das Ganze? Wie blickst du jetzt auf Borussia vielleicht ab 2023 betrachtet, weil ich meine, Roland Wirkus hat zwar dann ja auch so ein paar Nebelkerzen noch gezündet, dass natürlich dann auch das Transferfenster ganz am Ende nochmal spannend wird und so. Ja, alles richtig. Dass dann die WM nochmal ein Faktor sein kann, zum Beispiel, ich sag mal so, Thuram, Player, Benze Baini, also Benze Baini kann die WM schon mal praktisch gar nicht spielen, weil Algerien nicht dabei ist. Also das sind für mich auch irgendwie so Worthülsen ohne ganz viel Inhalt, weißt du?
Na klar, und die WM, die spielt in dieser Saison eine ganz große Rolle. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht darüber reden, dass die WM eventuell eine große Rolle spielt. Sie spielt definitiv eine große Rolle, alleine schon deshalb, weil am 31. August schon 5 Bundesligaspieltage gespielt sind und ein Pokalspiel, wenn ich mich nicht täusche. Das bedeutet, wir haben einfach schon einen bedeutenden Teil der Saison dann absolviert, wenn das Transferfenster überhaupt endet. Und wenn wir davon sprechen, dass das Transferfenster zum Ende hin spannend wird und uns Ende August nochmal 2, 3 Spieler verlassen sollten, wir vielleicht last minute noch auch den einen oder anderen dazu holen, dann muss uns bewusst sein, an dem Tag sind 5 Spiele gespielt in der Bundesliga, an dem Tag ist ein Pokalspiel gespielt und dann musst du gegebenenfalls 2, 3 Leistungsträger, mit denen du die ganze Vorbereitung gemacht hast, ersetzen mit neuen Leuten, die dann erst reinkommen, die eine Vorbereitung gegebenenfalls bei einem völlig anderen Trainer gemacht haben, die vielleicht überhaupt nicht fit sind für das System des Trainers, die vielleicht körperlich, vielleicht aber auch einfach aufgrund der fehlenden taktischen Schulungen, die man ja doch durchaus auch in der Vorbereitung vornimmt. Und genau das sind Dinge, die mir ein bisschen Sorgen bereiten. Dann kommt natürlich nochmal diese große WM-Pause, aber wir wissen bei Borussia auch, Stand heute haben wir eine Menge Spieler auch im Kader, zumindest mal den einen oder anderen, der gegebenenfalls mit zur WM fährt. Ich bin mir bei Jonas Hofmann ziemlich sicher, dass wenn er in der Form bleibt, dass er mitfährt und unsere Schweizer werden mit Sicherheit auch alle dabei sein. Das wird dann auch keine Zeit, in der man als Mannschaft nochmal eine zweite Vorbereitung bekommt, sondern es wird ein schwieriger Winter, den so noch niemand erlebt hat.
Trotzdem glaube ich halt, ich sehe die Gefahr jetzt als nicht so stark ein, dass wir jetzt völlig abschmieren. Dass wir jetzt komplett underperformen mit diesem Kader, auch wenn irgendwie dann kurzfristig noch zwei Starspieler gehen, wir die dann erstmal nicht gleichwertig ersetzt bekommen, habe ich trotzdem das Gefühl, dieses Szenario wäre mir fast lieber und wir hätten dadurch aber viel Kohle, die wir vielleicht dann nicht sofort auf den Markt schmeißen können, weil wir dann sagen, hier mit einem auch eher konservativ agierenden Stippers im Hintergrund, wir warten dann lieber eher auf die nächste Transferperiode. Aber wenn wir in der nächsten großen Sommertransferperiode 2023 dann da stehen mit 3, 4 hochpotenten Spielern, die ablösefrei gegangen sind, dann haben wir wirklich ein Problem in diesem Umfeld Bundesliga.
Ich würde auch immer sagen, also wenn man es jetzt aus einer reinen Risikosicht sieht, so, wir haben das Risiko jetzt kurzfristig schön relativ gut im Griff, weil, wie gesagt, dem stimme ich vollkommen zu, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Mannschaft jetzt noch, also dass es Farke schafft, die Mannschaft so zu stabilisieren, dass sie jetzt nicht wie im letzten Jahr wirklich immer heiß am Abstiegsrang irgendwie rumspielt oder in der zweiten Tabellenhälfte, die Wahrscheinlichkeit kann ich mir vollkommen, die ist legitim, auch wobei wir haben ein Risiko, weil auch er ist halt ein neuer Trainer, es ist eine neue Situation und da kann vieles passieren. So, aber ich stimme dir zu, grundsätzlich ist das Risiko da am geringsten, aber wir verlagern das Risiko ungemein auf die Zukunft. Und das ist halt aus meiner Sicht etwas, was wir bei Borussia lange Zeit nicht mehr gemacht haben. Das haben wir früher gemacht, in den 90ern gemacht, das haben wir in den Nullerjahren teilweise sehr oft gemacht, dass wir das Risiko in die Zukunft gelegt haben, so durch unsere Transferpolitik und andere Entscheidungen, die dieser Verein gemacht hat. Aber das sind wir jetzt eigentlich nicht mehr gewohnt gewesen. So. Und deswegen ist das, glaube ich, auch etwas, wo vielleicht ein paar Leute einfach mit einem anderen Gefühl rangehen, jetzt als ein paar andere Leute, die grundsätzlich sagen, ach, das wird schon und gibt dem Farke mal eine Chance und der Wirkus macht bisher eigentlich auch alles richtig. Wie gesagt, aus meiner Sicht, ich würde immer sagen, die Art und Weise, wie Roland Wirkus bisher kommuniziert hat in den letzten Monaten, das wirkt für mich nicht bisher, wirkt für mich nicht souverän. Er hat ein paar gute Entscheidungen jetzt getroffen, aber er hat eben halt, wie gesagt, auch dahinter, die wirken. Ja, also mir fällt es schwer, das als strategisch zu betiteln, als vielleicht auch einfach nur Glück.
Wenn wir es mal von Wirkus aber als Person vielleicht wegziehen und auf die gesamte sportliche Leitung stellen. Jonas, wie ist dein Eindruck? Würdest du auch sagen, dass Borussia so ein bisschen die Gefahr vielleicht, das Gefahrenpotenzial ein bisschen versetzt hat jetzt durch die Installation von Daniel Farke, es dann aber wirklich durchaus eng werden könnte, Stand jetzt? Wenn ja, was könnte man überhaupt dagegen tun? Weil man muss ja fairerweise sagen, es ist nicht ganz so leicht, die Spieler dann irgendwie zu zwingen zu gehen. Also das stelle ich mir realpolitisch gesehen natürlich auch schwierig vor.
Also ich sehe es ja ähnlich wie ihr. Also die Gefahr ist aus meiner Sicht auch da, dass wir Spieler im kommenden Sommer verlieren. Wir haben es halt ein bisschen verlagert, natürlich, das stimmt. Wir haben es mit Daniel Farke jetzt so ein bisschen mal was Ruhe reingebracht. Ich würde aber sagen, ja, es versetzt sich halt wirklich dann. Also wenn man jetzt hört, dass, ihr habt es ja auch schon gesagt, dass man eventuell bis nach der WM wartet und vielleicht es später in den Sommer hineinzieht, vielleicht irgendwie den Spieler dann doch noch überzeugt in Gesprächen. Ich finde, da ist jetzt wieder so ein richtiges Potenzial dazu da, dass jetzt wieder der ein oder andere Spieler sagt, nee, dann nehme ich lieber das Handgeld und suche mir dann einen Verein aus, weil wir wissen es ja, es gibt die immer noch, also für uns gefühlt gibt es sie nicht mehr, aber es gibt sie noch, die Pandemie, dass viele Vereine gar nicht in der Lage sind, höhere Ablösen zu bezahlen, die natürlich sich die Hände reiben, dann solche Spiele, wie wir sie haben, dann relativ günstig zu bekommen. Vielleicht ist der Markt dann einfach größer, als wenn man jetzt sagt, ja, wir wollen für Thuram 15 Millionen haben. Vielleicht sagen da einige Vereine einfach, nö, machen wir nicht. Jetzt bin ich so ein bisschen an der Frage von dir vorbei gestolpert.
Na, alles gut. Also im Prinzip ist das ja, trifft das ja schon den Kern der Sache. Ne? Gerade Marcus Thuram, wenn man den mal konkret anspricht, ist das beste Beispiel dafür. Ich meine, der wäre für 37 oder 40 Millionen zu Inter gegangen, wird dann kaputtgetreten am zweiten Spieltag der vergangenen Saison. Dadurch wären wir quasi auf der sicheren Seite gewesen, wenn dieser Transfer vonstatten gegangen wäre. Dann war er bei uns, halbes Jahr lang quasi nicht gespielt, kam er wieder und hat jetzt nicht ansatzweise die Form wiederbekommen, die er in dem ersten Rose-Halbjahr vor allen Dingen hatte. Jetzt allerdings kann er sich natürlich schon denken, ich meine, der ist noch jung, ich bin noch jung und zeige ich doch jetzt nochmal allen, was eine Hake ist, spiele eine geile Saison, verlängere aber eben den Vertrag nicht und dann ist für mich der Markt wieder da. Das ist ja das, was du ansprichst. Und daran anschließend dann aber die Frage, was kannst du denn eigentlich konkret wirklich realpolitisch betrachtet tun als Verein, wenn du Spieler, ich sag mal, nicht vom Hof jagen, also diese Rhetorik liegt mir fern, aber zumindest irgendwie nahelegen, dass es doch gut wäre, wenn du deine Zukunft mittelfristig nicht oder langfristig nicht bei Borussia siehst, dann aber wenigstens jetzt zu wechseln, auch wenn wir dann Qualität verlieren in der Saison 22/23.
Also ich denke, dass dann das Einzige, was wahrscheinlich diese Spieler überzeugen wird, die halt ein großes Potenzial in sich haben, dass wir dann in der nächsten Saison, also soweit denk, also jetzt denke ich nochmal ganz weit, ab 2023 dann, 2023, 2024, dass wir dann europäisch spielen. Ich denke, das wäre dann der Punkt, wo der eine oder andere Spieler dann sagt, hey, da mache ich mit. Das funktioniert auch bei anderen Vereinen, sieht man ja auch gerade ganz gut. Ja, das wäre wahrscheinlich der Hebel. Nur dafür müssten wir halt wirklich eine überragende Saison spielen. In diesem Interview hat Fürgus zumindest die Einstelligkeit ausgerufen, was mich auch so ein bisschen irritiert hat, weil er noch auf der Mitgliederversammlung gesagt hat, es wird eine Übergangssaison. Ich werte jetzt eine Übergangssaison jetzt nicht als europäisch. Daher wird das wohl, sagst realpolitisch, wahrscheinlich auch komplett fehlschlagen. Man wird den Spielern nicht sagen können, wir können nächste Saison Europa spielen. Das wird er den Spielern auch nicht sagen können. Deswegen, es gibt wahrscheinlich in dem Sinne nichts, was man den Spielern anbieten kann, außer Daniel Farke überzeugt sie so sehr, dass sie sagen, hey, wir wollen diesen Weg weitergehen, wie es einst Marco Rose geschafft hat. Das wäre wahrscheinlich ein Punkt, ja, Trainer oder halt europäisch spielen.
Da vielleicht ganz kurz, konfrontativ wird vielleicht in die Runde gefragt, wenn aber das Ziel Einstelligkeit ist und das geht einher mit der Aussage, ja, der Kader wird sich jetzt wahrscheinlich, Stand jetzt, doch nicht so groß verändern und Daniel Farke passt perfekt und das Telefonat mit Daniel Farke hat, ich übertreibe bewusst, mein Leben verändert, das klingt ja irgendwie so, als hätte er irgendwie so einen Qigong-Lehrer aus Thailand angerufen und auf einmal ist das Mindset ein komplett anderes. Kann man dann nicht wirklich konfrontativ gefragt eigentlich sagen, ja, dann musst du doch mit diesem Kader wieder in Europa reinkommen, weil ich meine, mit diesem Kader haben wir 65 Punkte geholt und das Champions League Achtelfinale erreicht. Ist dann nicht sogar die Einstelligkeit zu wenig und du musst eigentlich sagen, hier, Übergangsjahr, nee, ist es nicht, wir wollen jetzt angreifen, müssen sogar vielleicht angreifen.
Aber also jetzt meine Meinung dazu ist eben halt, also dass die Aussage gibt es eben halt nicht mehr. Ne? Also es ist von diesem Kader ist ein Zakaria weg, da ist ein Ginter weg. Die sind nicht gleichbedeutend ersetzt worden, die sind gut ersetzt. Also ich würde jetzt nicht sagen, das ist jetzt fatal, da ist jetzt kein Loch entstanden mit Friedrich und mit Kone. Gab es da ja sozusagen auch die richtigen Transfers. Aber trotzdem, und man hat einen Thuram, der weg von seiner Form ist und so weiter. Also es gibt ja schon Faktoren, warum ich jetzt schon sagen würde, der Kader ist in den letzten zwei Jahren eher schwächer geworden, so, ne? Also die Spieler sind älter geworden, das merkt man bei einem Lars Stindl auch und bei anderen auch, so, und deswegen will ich einfach nur sagen, also das wäre aus meiner Sicht, ist das so krass, also das ist so ein Hoffnungszweig, an dem man sich da klammert. Also und da gibt es so viele Voraussetzungen, die dafür klappen müssen. Es muss erstmal muss der Trainer klappen, der muss dann auch wirklich sitzen, so. Zweitens müssen diese Spieler wieder ihre Form finden. So, das hängt auf der einen Seite vom Trainer ab, aber es hängt eben halt auch von ihnen selber ab. Und ganz ehrlich, das waren Spieler, die haben unter einem Adi Hütter und unter einem Marco Rose versagt. So, also jetzt, mir fehlt da immer so ein bisschen die Illusion, immer zu denken, so dass ein Daniel Farke unbedingt der sein sollte, der es besser schafft, diese hochdotierten Profis besser zu motivieren. Das muss er, also vielleicht schafft das, dann mega geil, aber eben halt das Risiko ist definitiv, dass es nicht schafft. So, und das, was du jetzt auch angesprochen hast, Kevin, ne, also uns muss allen bewusst sein, ein Manager, der jemanden herholt, also wie ein Max Eberl zum Beispiel, der eben halt gesagt hat, hier, Markus, zu seinem Manager, zu seinem Vater, zu allen Beteiligten sagt, du kommst zu uns Und wenn du nach 2 Jahren ein Angebot bekommst, was in dieser und der Richtung ist, kannst du sofort gehen. Werden wir dir nie einen Stein in den Weg legen. So, das ist die Grundlage. Auf diesem Vertrauen sind diese ganzen Spieler über 10 Jahre zu uns gekommen. So, jetzt ist dieser Manager nicht mehr da. Das heißt, ich will jetzt gar nicht Max Eberl hinterher trauen. Ich will nur sagen, jetzt davon auszugehen, dass diese Spieler jetzt plötzlich sich auf alte Vereinbarungen berufen können, wird eben halt nicht gegeben sein, weil Wirkus ist jetzt da, der macht Sachen vielleicht auch eben halt grundsätzlich ganz anders, so, und hat da vielleicht eine andere Handhabe. Vielleicht hat er auch gar nicht diese Denke, wie er da mit dem Management von den Spielern auch teilweise reden muss. Und deswegen sehe ich da einfach nur eine enorme, also wie gesagt, mir ist das Gefühl einfach so, das ist so weit entfernt, also das Risiko ist so enorm, dass all das, da müssen so viele Sachen zusammenpassen und gut laufen, damit wir dann dahin kommen, dass wir eine tolle Saison spielen, die so gut ist, dass diese Spieler dann sagen, jetzt bleibe ich doch oder ich gehe für so viel Geld im Winter, ne, oder ich, also diese Situation, wie wir sie früher noch hatten, wo Spieler bei uns noch verlängert haben, aus dem Wissen, sie werden verkauft, damit eine festgeschriebene Ablösesumme drin ist, damit wir als Verein damit noch Geld verdienen können, darauf können wir aktuell einfach nicht bauen, weil diese Vertrauensgrundlage einfach nicht steht. Und das ist, glaube ich, so für mich diese Sache, da mache ich mir einfach berechtigte Sorgen. Wie gesagt, idealerweise läuft alles super und ich freue mich auf diesen Verein. Jedes Spiel, wie immer, so. Aber ich sage einfach nur, die Risikobelastung, die wir aktuell mittragen, ist aus meiner Sicht enorm und die letzten Wochen, von dem, wie sich das entwickelt hat, wird mir eher unwohler, vor allen Dingen, wenn ich dann eben halt sehe, dass viele Vereine um uns herum gerade krass ihre Hausaufgaben machen, Leute verkaufen, aber dafür auch wieder tolles Talent einkaufen, damit eine entsprechende Mischung in den Kader reinbringen. Die haben etablierte Trainer, die die Mannschaft schon kennen, die Mechanismen schon kennen und das ist halt etwas, da sehe ich uns einfach gerade ganz stark im Standortnachteil.
Stimme ich dir 100% zu. Absolut, das ist diese Situation, die man jetzt hat mit diesem Kader. 100%, mir ist das alles viel zu viel Prinzip Hoffnung, was wir da gerade drin haben. Und was man ja auch sehen muss, wir haben letztes Jahr Matthias Ginter und Dennis Zakarian ein Angebot unterbreitet. Keiner der beiden hat seinen Vertrag verlängert. Also da muss man ja schon beinahe sagen, wenn jetzt jemand ernsthaft darauf hofft, dass die 2023er Vertragauslaufkandidaten an dem einen oder anderen Punkt bald sagen, ich verlängere meinen Vertrag, das ist ja beinahe schon komplett naiv. Gerade wenn man sich das Marktumfeld anschaut, wenn man sich die Berater momentan anschaut, die gerade absolut darauf aus sind, ihre Spieler eher ablösefrei gehen zu lassen als für die großen Transfersummen, die gerade komplett darauf aus sind, die Vereine mit den Handgeldern, diesen berüchtigten, schon stark zu belasten und zu wissen, okay, da verdienen wir das Geld und nicht der abgebende Verein. Wenn man sich dieses Umfeld anschaut, dann halte ich es für naiv zu sagen, ja, unsere Spieler sind anders. Unsere Spieler entscheiden sich dann am Ende doch für den Verein, weil man muss auch immer sagen, es ist nicht nur der Spieler, sondern jeder Spieler ist eine eigene Marke. Jede eigene Marke hat auch Leute, die da drumherum sind. Und die Leute darum herum, die verdienen auch Geld und die müssen auch entsprechendes Geld verdienen. Und ich sehe gerade kein Szenario, in dem ernsthaft ein signifikanter Teil dieser 2023er Vertragsende-Kandidaten am Ende den Vertrag bei Borussia Mönchengladbach verlängert. Dafür müssten wir in die Champions League kommen, sind wir mal ehrlich. Also da reicht auch die Conference League nicht, da reicht nicht Platz 7. Wenn wir dann nächstes Jahr sagen, wir spielen in Kuopio, da sagt kein Spieler, oh geil, ja dann bleibe ich. Mit Sicherheit nicht. Und das muss uns allen bewusst sein. Deshalb aus meiner Sicht, realpolitisch, wenn wir mal zu der Frage zurückkommen, was kann man tun? Wenn man das Risiko mindern möchte, dass diese Spieler nächstes Jahr gehen und wenn man wirklich was tun möchte, ist das Einzige, was man dieses Jahr tun kann, den Spielern zu sagen, ey, such den neuen Verein oder du spielst hier dieses Jahr keine Minute und dann kannst du zusehen, wo du nächstes Jahr deinen Vertrag bekommst. Das bedeutet für uns als Verein, dass wir einen Thüram, dass wir einen Neuhaus oder Leute, die halt bereit wären zu gehen nächstes Jahr, dieses Jahr für deutlich unter Marktwert abgibt, für ein Geld abgibt, wo man vor 2 Jahren gesagt hätte, niemals kannst du den Spieler für das Geld gehen lassen, würde aber vielleicht bedeuten, dass wir für 3-4 Spieler in Summe vielleicht 30 Millionen einnehmen. Das bedeutet, dass vielleicht ein Thüram für 8 Millionen geht, jetzt in diesem Sommer. Etwas, was für Borussia vielleicht unterhalb der Schmerzgrenze ist, wo ein Schippers die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sagt, letztes Jahr hätten wir für den das Jahr, exakt, letztes Jahr hätten wir das X-Fache dafür bekommen. Und da waren wir so kurz davor. Aber wenn man was tun möchte, realpolitisch, dann muss man eigentlich genau das tun. Wäre aus meiner Sicht ein Ansatz, den man fahren könnte. Wenn man natürlich jetzt sagt, Farke ist der richtige Mann für die Spieler, ist das ein Ansatz? Aus meiner Sicht, ich gebe Boris da recht, ist es der risikobehaftetere Ansatz.
Fabian, ich sag mal so, der Shitstorm wird dir gewiss sein, Spieler auf die Bank zu setzen. Aber letztendlich, ich bin ja auch ein Fan davon, von Realpolitik, und so läuft's nun mal eigentlich. Und sonst sind die ja die Hände gebunden, ne?
Ja, also ihr habt das jetzt gerade gut ausgeführt. Ich habe das bisher nicht so offensiv geäußert, weil ich aus dem Interview das jetzt nicht so rausgelesen habe, dass der Verein überhaupt so darüber nachdenkt, Fristen zu setzen für die Spieler. Ich habe jetzt den Wort von Roland Wirkes nicht im Kopf, aber es war schon so geäußert nach dem Motto, wenn ich den jetzt vor den Kopf haue, hey, such dir jetzt einen Verein, wenn die Ablöse stimmt, dann geh. Das könnte eher kontraproduktiv sein, so ungefähr habe ich es jetzt verstanden. Also wird das wohl nicht die Option sein, die jetzt gezogen wird. Es wird eher jetzt darauf gehofft, dass die Spieler sich von diesem Trainer überzeugen lassen. Oder wie Fabian sagte, dass man halt europäisch bzw. im besten Fall Champions League spielt, was jetzt utopisch klingt aus der jetzigen Situation. Und deswegen meinte ich auch eingangs, also ich glaube mein allererstes Statement, dass sehr viel auf den Schultern von Daniel Farke lastet. Ich glaube, er muss sehr viel innerhalb der Mannschaft moderieren, er muss sehr viel Überzeugungsarbeit leisten und er ist wahrscheinlich auch der Grund, oder wieso überhaupt ein Spieler darüber nachdenken könnte derzeit, also es gibt anscheinend gerade keinen anderen, der das irgendwie in die Hand nimmt, der vielleicht auf die Idee kommt, zu wechseln, also jetzt zu wechseln im Sommer oder zu verlängern. Also es ist, wie Boris gesagt hat, es ist gerade wirklich alles sehr vage. Obwohl, ich bin halt auch immer noch relativ positiv gestimmt. Ich freue mich auf diesen Trainer schon irgendwie. Aber man muss trotzdem sich der Realität vor Augen fassen, dass das Ganze immer noch sehr auf einem, ja, sehr unruhigen Wasser alles läuft. Also, wir haben jetzt diese Ruhe gerade jetzt, kurzfristig. Wir haben ja auch schon gerade drüber gesprochen. Aber, ich weiß immer nicht, was halt langfristig ist.
Also vielleicht auch nur nochmal von meiner Seite aus, ne? Also wenn ich mir das alles so anhöre, ich muss sagen, ich würde mich viel wohler fühlen, wenn wir jetzt 3, 4, 5 Leute abgeben würden über diesen Sommer, 30 Millionen einnehmen würden, wie Fabian gesagt hat, und auf der anderen Seite 6, 7 hochtalentierte junge Leute über so einen Daniel Farke eben halt reinholen würden, ne? Die sicherlich erstmal noch ein bisschen Anlaufschwierigkeiten hätten, aber wo ich das Gefühl hätte, da könnte jetzt wieder was entstehen. Weil ansonsten muss man ja echt sagen, ist der Kader jetzt schon sehr, sehr, also das haben wir ja alle schon jetzt die letzten 3 Jahre gesehen, der Kader hat sich ja jetzt abgelaufen, so gesehen. Und das muss einem bewusst sein und deswegen, wie gesagt, wäre ich eher für so eine Tabula Rasa-Situation jetzt diesen Sommer mit echt brutalen Einschnitten, aber
letztendlich ist ja die Lage auch so, dass man aus dem Interview von Roland Wirkus gegenüber der Rheinischen Post auch klar entnehmen kann, dass ja eigentlich noch keine ernsthaften Gespräche laufen, außer eben mit Sommer und Hofmann, wo man relativ weit ist, die man jetzt zu Ende intensiviert, hoffentlich mit positivem Ausgang für Borussia, aber eben auch erst nach deren verlängerten Urlaub wegen der Nations League Spiele, so dass man ja am Ende dann wirklich in die gefährliche Situation kann. Also ich sag mal so, Jan Sommer, natürlich über jeden Zweifel erhaben, ein unglaublich starker Torwart, mittlerweile einer der besten Keeper der Welt wahrscheinlich, aber Torwart in seinem Alter, da wird eh nicht mehr das meiste Geld an Ablöse fließen. Sodass aber ja bei Jonas Hofmann wirklich Borussia wirklich im Falle einer Nichtvertragsverlängerung, sofern er dann ablösefrei gehen würde, wirklich unglaublich viel verlieren würde. Deshalb die Frage, Fabian, vielleicht das Szenario, Hofmann entscheidet sich, seinen Vertrag nicht zu verlängern, aber es klopft irgendwie kurz vor Toreschluss in diesem Transferfenster dann am 30. oder 31. August dann irgendwie Chelsea, Real, wer auch immer, das allergrößte Regal an, dann musst du es machen. Dann musst du da aber das Geld mit Kusshand nehmen und das wäre ja dann unter den Umständen, dass Hofmann nicht verlängern will, wäre das ja dann das absolute Traumszenario, beziehungsweise wenn er zu dem Zeitpunkt noch nicht verlängert hat.
Ja klar, das musst du dann nehmen, gerade in diesem Jahr, weil, wie gesagt, da kommt dir dann vielleicht zugute, dass du schon 5 Spiele gemacht hast, da hattest du vielleicht schon 5 Spiele einen Jonas Hofmann in deiner Startelf und hast dann nur noch, keine Ahnung, 10 Spiele, bis auch die Pause ist Anfang November. Du hast nur noch den September und Oktober zu überbrücken, bis du ja schon wieder im nächsten Transferfenster bist. Das heißt, du hast gar nicht so eine enorm lange Zeit zwischen den Transferfenstern zu überbrücken. Die Zeit ist natürlich gleich lang. Was du halt weniger hast, sind die Spiele, die dazwischen liegen, zwischen den Transferfenstern. Und das ist ein kleiner Vorteil in dem Fall. Das heißt, wenn kurz vor Schluss noch jemand anklopft, bin ich der Meinung, ja, musst du machen in diesem Jahr. Und du musst es mitnehmen.
So sieht's aus. Und ich würde sagen, wir haben ja eigentlich den Status quo rund um Borussia, diesen großen Themenkomplex, Kommunikation erstmal und dann auch Ausblick auf die Saison und dann vor allen Dingen aber auch der mittelfristige und langfristige Ausblick, den haben wir jetzt ja schon ganz gut beackert. Sicherlich sollte noch Erwähnung finden, dass es ja schon einen Abgang gibt mit Laszlo Benes, aber der ja jetzt einfach 1:1 quasi kompensiert worden ist durch Oskar Fraulo von Midtjylland. Vielleicht zum Abschluss der heutigen Folge. Jetzt steht ein Mammutprogramm an Testspielen an, Jonas. Also du hast, glaube ich, auch sinngemäß geschrieben, dass es wirklich so wirkt, als würde Daniel Farke die Mannschaft dann wirklich in so einem Intensivkurs kennenlernen wollen. 6 Testspiele plus ein Vorbereitungsturnier in Duisburg, das ist schon eine sehr stattliche Anzahl, zumal es ja besonders früh losgeht am 31.07. mit dem Pokalspiel gegen den SV Oberachen.
Ja, das habe ich tatsächlich auch noch nicht erlebt, dass es so viele Testspiele gibt. Normalerweise schaffe ich es eigentlich zu allen so gesehen, also zumindest wenn sie in der Nähe sind. Also am Tegernsee bin ich jetzt in der Regel nicht dabei. Jetzt sind sogar Testspiele unter der Woche, also mittwochs abends, glaube ich, jeweils 2-mal. Das ist schon ordentlich, was da abgerissen wird. Das ist auch das, was ich jetzt aus dem ersten Training auch mitgenommen habe. Es scheint wohl so zu sein, dass Daniel Farke da sehr fordernd ist. Also er möchte da, wie du sagst, sehr intensiv seine Mannschaft kennenlernen. Und ich glaube, es wird darum gehen, wer da wirklich so komplett mitzieht. Und deswegen, vielleicht ist er dann auch derjenige, der sagt zum Wirkus, hey, der ein oder andere, der macht nicht so, wie ich möchte. Vielleicht kommt da mal ein anderer Gedanke.
Also ich muss ja sagen, ich finde das Ganze sehr, sehr gut. Also ich finde es vor allen Dingen in dem aktuellen Umfeld jetzt gerade sehr, sehr gut, weil wir wissen halt einfach, wir haben kein europäisches Geschäft. Das heißt, es ist jetzt auch nicht so, als wenn die Spieler jetzt vor einem unfassbaren Jahr stehen, von einer unfassbaren Saison stehen in Sachen Spielbelastung. So, der Großteil wird ja eben halt nicht bei der WM dabei sein. So, das heißt, die Zeit für Spiele ist jetzt auch eher begrenzt sozusagen auf, ich glaube, was sind das dann, 3 Monate, 3,5 Monate. Also dementsprechend finde ich das vollkommen legitim und es ist das Beste für ihn, um die Mannschaft kennenzulernen, um den ganzen Kader kennenzulernen. Und ich traue ihm ja auch im Gegensatz zu vielleicht auch einem Adi Hütter zu, dass er vielleicht eben halt da auch noch das ein oder andere Juwel aus dem Kader rausholen kann.
Soweit also der Status quo von Borussia Mönchengladbach vor der Saison 2022-23. Ist noch ein bisschen hin in 5 Wochen Pokal. Sehr wahrscheinlich nach unseren Informationen wird das Spiel gegen Oberachern in Freiburg stattfinden, im Dreisamstadion, also im alten Freiburger Stadion, wo ja auch die zweite Mannschaft und glaube auch die Frauenbundesligamannschaft des SCF spielen wird, also zu 80%. So geht man beim SV Oberachern davon aus, wird das Spiel eben nicht in Kehl, sondern in Freiburg im Dreisamstadion stattfinden. Eine Woche später dann Bundesliga-Auftakt gegen Hoffenheim, hoffentlich genauso wie die alte Saison beendet wurde mit einem Heimsieg für unsere Borussia. Bis dahin werden wir uns aber auf jeden Fall noch das ein ums andere Mal melden. Danke dir, Jonas, erstmal auch fürs Dabeisein, auch heute wieder. Das war natürlich auch fernab unserer Dreier-Kombi wirklich eine Bereicherung. Danke dir.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Und ich würde sagen, ja, wir verabschieden uns, melden uns aber im Verlauf der Saisonvorbereitung sicherlich nochmal wieder. Macht's gut. Danke fürs Zuhören. Ciao.
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 Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.